Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von IT Tacheles, dem Adesso-Podcast. Thema heute: digitale Souveränität. Unser heutiger Gast, Sven Jung vom Handelsblatt Research Institute, hat gemeinsam mit Adesso den Index Digitale Souveränität entwickelt. Dies ist das erste Mal, dass die deutsche Wirtschaft und öffentliche Verwaltung über alle Branchengrenzen hinweg einer wissenschaftlichen Prüfung bezüglich des eigenen Levels der digitalen Souveränität unterzogen wurden.
Mein Name ist Peter De Lorenz, ich bin Executive Director bei Adesso SE und heute bei Sven Jung vom Handelsblatt, mit dem wir direkt zum Einstieg in der ersten Folge mal auf unsere Studie, mit der alles losgegangen ist, eingehen wollen. Sven, magst du ein paar Worte sagen?
Sehr gerne. Erstmal freue ich mich und fühle mich sehr geehrt, in deinem ersten Podcast als Gast dabei zu sein. Genau, mein Name ist Dr. Sven Jung vom Handelsblatt Research Institute, bin dort verantwortlich für den Bereich Student Reports und hatte dementsprechend auch die Freude, die gerade schon angesprochene Studie mitzubegleiten und die Analyse voranzubringen.
Was verstehen wir eigentlich unter digitaler Souveränität?
Es ist gar nicht mal so einfach zu sagen, weil es nicht die eine Definition gibt, was digitale Souveränität ist. Kann man leicht erkennen, wenn man sich unterschiedliche Studien noch anguckt, die immer das Ganze ein bisschen unterschiedlich betrachten. Wir haben als Definition jetzt gewählt in der Studie, dass digitale Souveränität eine Fähigkeit ist. Und zwar eine Fähigkeit, die sowohl Staaten, die Verwaltungen, also der öffentliche Bereich, die aber auch Unternehmen haben können. Und zwar geht es darum, digitale Technologien und die Daten einfach halt mit den Sachen selbstbestimmt agieren, mit den Sachen selbstbestimmt umgehen zu können. Das heißt, selber zu bestimmen, wie ich das Ganze nutze, dass ich halt eine Kontrolle darüber habe, über die Art und Weise, wer Zugriff auf meine Daten hat, wie ich die Technologien einsetze und auch, dass ich selber bestimmen kann, inwiefern ich abhängig oder nicht abhängig bin von Anbietern. Wichtig ist es auf jeden Fall bei digitaler Souveränität, es geht nicht um Autarkie. Das heißt, es kann schon Abhängigkeiten geben, aber ich möchte sie halt zu dem Grad haben, zu dem ich sie selber halt bestimme. Denn am Ende geht es darum, auch immer natürlich eine Abwägungssache, wie souverän möchte ich sein, wie unabhängig möchte ich sein, aber was ist auch wirtschaftlich sinnvoll, gerade natürlich im Hinblick auf die Privatwirtschaft.
Also digitale Souveränität als Fähigkeit, genau den Grad an Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit zu haben, den mein Business erfordert. Denn womöglich ist ja die konkrete technische Ausprägung, zu der wir ja irgendwann kommen werden, wenn es um digitale Souveränität geht, je nach Branche, je nach Unternehmen, je nach Geschäftsprozess ja ganz unterschiedlich.
Genauso ist es. Es kommt immer auf den Technologiebereich an. Wir haben auch in der Analyse, sprechen wir natürlich nicht insgesamt nur von digitaler Souveränität, sondern wir gucken uns auch in bestimmten Dimensionen an. Das heißt, wir haben natürlich einen Blick auf die Hardware gemacht. Wir gucken uns Software an, wir gucken uns den Datenbereich an, wir gucken uns Cloud an, Cybersicherheit und auch natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Das heißt, in jedem Bereich kann es unterschiedlich sein, aber natürlich am Ende das konkrete Unternehmen oder die konkrete öffentliche Verwaltung, wie dort die Prozesse sind, ist immer wirklich dann individuell, muss dann geguckt werden, was ist da das Sinnvolle, souverän zu sein oder auch gegebenenfalls halt von der Wirtschaftlichkeit her gesehen.
Ja, und dann wahrscheinlich auch innerhalb jedes Unternehmens sich Workload für Workload anzuschauen und zu gucken, wie gehe ich damit um, weil es ja ganz unterschiedliche Kritikalität an der Stelle haben.
Genauso ist es. Es ist von Prozessen abhängig, ist auch von dem Datentyp. Manche Daten erfordern halt einen anderen Umgang als halt ein anderer Datensatz. Insofern ist es am Ende wirklich halt immer eine sehr individuelle Entscheidung, dass ich halt nicht pauschal sagen kann, ich mache das so und so, sondern am Ende kommt es immer auf, wie du schon sagtest, auf den konkreten Prozess, auf den konkreten Datensatz an.
Okay, jetzt wissen wir, worüber wir reden und unsere Zuhörer auch. Wie wichtig ist das Thema denn? Weil darüber geredet wird ja in der Presse gerade viel. Wie schätzt du das ein?
Man kommt eigentlich in den Bereichen, wenn man sich mit digitalen Technologien oder auch grundsätzlich Digitalisierung beschäftigt, überall, wie du schon sagst, im öffentlichen Diskurs, auch sonst auf den Agenten der Unternehmen, ist es so, dass dann natürlich digitale Souveränität sehr weit oben steht. Das Thema ist gerade sehr en vogue, ist sehr aktuell. Es ist auch wichtig, keine Frage, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt weggehe von digitaler Souveränität auf Souveränität insgesamt, ist natürlich ein Punkt, der eigentlich schon seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Bereichen immer wichtig ist. Hätte auch vor 20, 30 Jahren schon sagen können, dass man natürlich souverän agieren sollte. Grundsätzlich jetzt im Hinblick auf digitale Souveränität ist die Idee dahinter, das anzustreben, ist erstmal nicht neu. Das war auch schon vor 5 oder 10 Jahren da. Die Bedeutung hat eventuell zugenommen, weil einfach halt gewisse Veränderungen im geopolitischen Raum oder auch gewisse Vorfälle, dass man halt gemerkt hat, was es bedeutet, wenn man auf einmal keinen Zugriff mehr hat auf sein E-Mail-Konto, auf die Datenbank, dass da das Bewusstsein dafür größer geworden ist, weil man konkreter mitbekommt, was passieren kann, wenn die digitale Souveränität nicht so gut aufgestellt ist. Insofern, das Thema ist nicht neu. Das Thema war auch immer schon grundsätzlich wichtig. Es ist jetzt, glaube ich, stärker ins Bewusstsein gerückt, weil es für die Unternehmen, teilweise auch für die öffentliche Verwaltung, einfach halt jetzt näher geworden ist.
Ja, so ein paar liebgewonnene Gewissheiten sind halt in den letzten Monaten oder Jahren noch weggefallen. Und darauf müssen wir jetzt reagieren.
Genau so ist es.
Okay, wie entstand denn die Idee dazu, zu dem Index, zu der Studie?
Die Idee entstand dadurch, wie wir gerade schon gesagt haben, das Thema ist wichtiger geworden, das Bewusstsein ist dafür gestärkt worden. Das heißt, es ist eigentlich klar, dass man digital souverän aufgestellt sein sollte. Wie es immer meist so ist, wusste man oder weiß man natürlich meist nicht, okay, wie stehe ich eigentlich persönlich da? Das heißt, wie ist eigentlich der eigene Souveränitätsgrad? Was ist eigentlich der Souveränitätsgrad, das Level? Woran mache ich das eigentlich fest? Um dann auch zu gucken, auch so im Hinblick auf dem Benchmarking, wie steht man eigentlich da? Weil man kann natürlich gucken, okay, ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich stehe schon ganz gut da. Und wenn dann aber sehe, wie insgesamt eventuell die Wirtschaft dasteht und merke, oh, okay, ich bin doch gar nicht so gut im Vergleich zu den anderen, dann ist einfach eine Hilfe natürlich auch zu wissen, okay, jetzt muss ich doch da was machen. Und dieses Aufzeigen, wie steht man eigentlich da und das auch konkret greifbarer zu machen, im Idealfall in einem Wert, dafür brauche ich natürlich dementsprechend einen Index. Und genau das soll der Index einfach liefern, so konkreter, greifbarer zu machen, wie das Souveränitätslevel aussieht.
Ja, prima. Bevor wir jetzt wirklich in die Details gehen, einmal noch ein kurzer Infoblock über die wichtigsten Fakten zu dem Thema Index digitale Souveränität.
Der Index misst den Reifegrad der digitalen Souveränität auf einer Skala von 0 bis 100. Je höher der Wert, umso höher der Grad der digitalen Souveränität. Als Datenbasis dient eine Umfrage unter 491 EntscheiderInnen. Ergebnis der Umfrage: Unter allen Befragten hat sich ein Gesamtwert von 65,8 Punkten ergeben. Unterschieden wurde dabei nicht nur nach Branchen, sondern auch nach 6 verschiedenen Dimensionen: Hardware, Software, Cybersicherheit, Datenmanagement, Cloud und KI.
Sven, wie misst man denn den Grad der Souveränität? Wie habt ihr das definiert, das Vorgehen?
Grundsätzlich würde ich sagen, natürlich mit einer bestimmten Methodik. Diese jetzt ins Kleine auszuführen, würde, glaube ich, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Das heißt, da schon mal auch den Hinweis auf den Report zum Index digitaler Souveränität. Aber grundsätzlich das Vorgehen. Wie ich eingangs schon erwähnte, wir haben unterschiedliche Bereiche, Dimensionen im Rahmen der digitalen Souveränität betrachtet. Das heißt, wir hatten uns das Thema Hardware angeguckt, wir haben uns das Thema Software angeguckt, wir haben uns das Thema Cybersicherheit angeguckt, Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und wie gesagt Daten, also insgesamt 6 Dimensionen. Und Ausgangspunkt für die Betrachtung ist eine Umfrage, die wir unter knapp 500 Entscheiderinnen und Entscheidern durchgeführt haben, die sowohl zum Teil aus der Privatwirtschaft stammen, aus Unternehmen, aus unterschiedlichen Branchen und zum Teil halt aus dem öffentlichen Sektor, aus öffentlichen Verwaltungen, aus Sicherheitsorganen und so weiter. Das heißt, um da erstmal beide Seiten abzudecken. Und Grundlage jetzt für die Indexberechnung waren unterschiedliche Fragen. Fragen, die sich einerseits natürlich um das Thema Abhängigkeiten drehen, das heißt Anbieterabhängigkeiten. Es geht um die Rolle von nicht-europäischen Anbietern. Es geht um den Aufwand, Anbieter zu wechseln. Und dann haben wir uns auch in jeder Dimension angeschaut, Aspekte rund um die Beschaffung, inwiefern da auf Souveränitätspunkte geachtet werden. Inwieweit das Ganze die Nutzung betrifft, das heißt Aspekte rund um das Thema Nutzung. Und auch natürlich die notwendigen Kompetenzen, inwieweit die vorhanden sind oder halt als vorhanden angegeben werden. Und diese Fragen wurden so gestellt, auch so formuliert, aufgestellt, erstellt, dass die am Ende auch natürlich eine gute einen Übergang in den Index ermöglichen. Das heißt, die Antwortmöglichkeiten haben eine gewisse innere Ordnung. Das heißt, Antworten, die eher für wenig Souveränität sprechen oder für mehr Souveränität. Das Ganze wurde in Punkte übersetzt und diese Punkte wurden dann einfach halt über einen Mittelwert und über eine Indexbildung dann halt zu einem Index erstellt. Der Punkt hier bei dem Index ist, dass wir als Basis kein bestimmtes Datum haben. Also es ist nicht so, dass halt irgendein Beobachtungspunkt die Basis bildet, sondern die Basis ist der Idealwert. Sprich der Wert, der für vollkommene Souveränität gemessen an den Fragen einfach halt steht. Was natürlich da den Vorteil mit sich bringt, dass ich die Indexpunkte, der Index bewegt sich im Rahmen von 0 bis 100 Punkten, ich auch gleichsetzen kann mit einem gewissen Grad, inwieweit schon die vollkommene Souveränität erreicht ist. Das heißt, ein Beispiel ist der Indexwert 60 Punkte, bedeutet es einfach quasi 60% der vollkommenen Souveränität wurde dementsprechend schon erreicht. Das in aller Kürze, wie gesagt, Konkretes dann noch im Verweis dann im Report dann nachzulesen.
Okay. Hattest du besondere Herausforderungen an der Stelle?
Natürlich. Grundsätzlich, ich hatte gesagt, Basis ist eine Umfrage. Bei einer Umfrage müssen wir nicht einerseits gucken, inwieweit die unterschiedlichen Bereiche auch gut abgebildet sind. Das heißt, wenn ich einfach halt, ich habe öffentlichen Sektor, ich habe privaten Sektor befragt, gut, da sind beide Gruppen gut von der Fallzahl her bestimmt, dass ich auch den Index valide berechnen kann. Je kleiner ich werde, desto kleiner werden die einzelnen Zellgrößen. Das heißt, ein Beispiel für die Branche Maschinenbau, gegebenenfalls in Norddeutschland allein, könnte ich jetzt diese digitale Souveränität nicht ausweisen, weil einfach halt die Anzahl der Antworten zu gering ist.
Wollte ich gerade nachfragen.
Schade. Ja, muss ich leider enttäuschen. Ein anderer Punkt, mit dem sind wir umgegangen, grundsätzlich zeigt es sich bei Befragungen, wir haben einfach natürlich Antwortmöglichkeiten, dass so eine gewisse Tendenz zur Mitte ist. Das heißt, wenn ich halt, wir haben einmal beispielsweise Aussagen zur Frage gegeben, wie weit die Befragten dem zustimmen oder nicht zustimmen. Und dann ist es meist so, dass Leute eher sagen, ich stimme dem eher zu, als ich sage, ich stimme dem voll und ganz zu. Das heißt, das ist schon auch seit Jahrzehnten in der Sozialwissenschaft, in der Umfrageforschung so da, dass man eine Tendenz zur Mitte hat. Das heißt, wenn jemand aber dennoch angibt, er stimmt dem voll und ganz zu oder stimmt dem überhaupt nicht zu, ist er sich wirklich sehr sicher. Und um dieses sehr sicher sein besonders halt zu berücksichtigen, haben wir in dem Fall halt diese extreme Randantworten, Randkategorien nochmal stärker gewichtet. Das heißt, okay, da haben wir halt, wo wir sonst einen Faktor 1 haben, dann auch bis zum Faktor 2 das Ganze stärker gewichtet, um halt dieser besonderen Bedeutung zu berücksichtigen dementsprechend.
Mut wird belohnt, wenn man sich dann ein bisschen aus dem Fenster lehnt statt.
Mut oder einfach halt wirklich dieses Extreme. Wenn jemand das wirklich macht, dann ist es wirklich so
und dann
sollte das genau und dann sollte das dementsprechend natürlich auch sich besonders stark auf den Index einzahlen.
Gab es Überraschungen, beziehungsweise sicher welche?
Natürlich gab es Überraschungen, beziehungsweise einfach interessante Erkenntnisse. Es gab einen Punkt, der war auch, als wir die Ergebnisse betrachtet haben, auch so im Projektteam, wo dann auch aufkam, wie sieht es überhaupt aus? Private bzw. privater Sektor versus öffentlicher Sektor, ist es etwas, was sich zeigt, dass beispielsweise der private Sektor besser dasteht als der öffentliche Sektor. Erstmal grundsätzlich muss man sagen, über alle befragten oder über alle betrachteten Unternehmen und Organisationen hinweg ist die digitale Souveränität schon mal durchaus gut aufgestellt. Es ist also nicht so, dass man bei Null anfängt, aber es ist noch einiges an Weg zu gehen. Ein größerer Weg bis zur vollkommenen Souveränität, wobei man dazu sagen muss, das wird eigentlich gar nicht angestrebt. Wir haben beispielsweise auch gefragt, welches Ziel wird eigentlich angestrebt? Und da ist es eigentlich so, dass die halt ein Level von 78-80% einfach anstreben. Aber auch das Level wurde noch nicht erreicht. Aber wie gesagt, Privatwirtschaft steht besser da als der öffentliche Sektor. Und was sich auch vielleicht überraschend ist, wenn ich jetzt auf die einzelnen Dimensionen gucke, Künstliche Intelligenz ist wirklich, ja, ich sag mal so in Anführungsstrichen, ein Sorgenkind. Das heißt, die KI-Souveränität, digitale Souveränität im KI-Bereich, ist wirklich halt noch etwas hinter allen anderen Bereichen. Das heißt, da ist noch der größte Aufholbedarf gegeben. Und ansonsten etwas, was noch weiter auch überraschend war, weil ich es auch so komplett nicht erwartet hatte. Wenn wir uns allein nur die Privatwirtschaft angucken, sehen wir doch so, dass nicht die Großen die sind, die vorne sind, sondern eher der Index bei den kleinen Unternehmen den höheren Wert aufweist. Das heißt, die digitale Souveränität bei kleinen Unternehmen ist einfach stärker ausgebildet. Und noch zwei Sachen, die jetzt weniger direkt was mit dem Index zu tun haben, als eher auch mit dem drumherum, mit dem Thema digitale Souveränität. Was sich doch noch oft zeigt, ist, dass vielfach digitale Souveränität noch als IT-Thema allein aufgefasst wird. Das heißt, etwas für die IT-Abteilung, gegebenenfalls etwas, worum sich noch der Einkauf kümmern muss. Aber die Bedeutung dessen und das, was damit zusammenhängt, wie wir es auch dargelegt haben, macht eigentlich klar, dass digitale Souveränität eigentlich ein strategisches Thema ist. Weil es einfach so viele Bereiche berührt. Wir hatten es eben schon gesagt, es hängt auch von den unterschiedlichen Prozessen ab, von den Daten ab. Das heißt, es ist eigentlich ein strategisches Thema, was auf die Vorstandsebene gehört. Das ist oftmals noch nicht der Fall. Das heißt, da ist noch ein Punkt. Und der letzte, wenn es darum geht, auch das Ganze zu verbessern, zeigt sich doch, dass besonders starke Hebel, die ja in wirklich einen großen Stärkungspotenzial haben, wie beispielsweise Nutzung von Open Source oder eventuell ein Fokus stärker auf heimische oder auf europäische Anbieter, dass diese zwar genutzt werden, aber da noch viel mehr Luft nach oben ist. Das heißt, da können noch Hebel sind da, die einfach noch einen viel stärkeren Effekt ermöglichen.
Lass mich da dann nochmal nachfragen. Heimische, europäische Anbieter, sind denn die Umfrageergebnisse, würden die Befragten Einschränkungen bei den Möglichkeiten, also weniger Features für mehr Souveränität entgegennehmen? Ist ja ein Problem.
Es ist ein Problem. Interessanter Punkt, auch dem sind wir nachgegangen, und zwar auf zwei Wegen. Ich kann einerseits natürlich sagen, okay, bist du eventuell bereit auf gewisse Einschränkungen, Features, Funktionen und so weiter, wärst du da bereit, die in Kauf zu nehmen, um eventuell deine Souveränität aufgrund der Anbietereigenschaften zu stärken? Was sich da zeigte, ist, dass das nicht ganz so weit verbreitet ist. Das heißt, die Überlegung, okay, wenn ich eventuell einen anderen Anbieter nutze oder Anwendungen, ist meistens nicht so die Bereitschaft da, wirklich zu akzeptieren, dass der Funktionsumfang nicht ganz so stark ist. Wir haben uns aber dem Ganzen noch auf einem anderen Weg genähert, denn Funktionsumfang das eine, was natürlich oftmals ist das Thema Preis. Das heißt, gegebenenfalls sind auch mit souveränen Lösungen höhere Preise verbunden. Und was man da sieht, wo man vielleicht am Anfang auch gedacht haben, nee, Souveränität ist eher etwas, was dabei sein sollte, ich bin aber nicht bereit, mehr zu zahlen, das ist genau das Gegenteil. Das ist durchaus eine Bereitschaft da für eine Lösung, für einen Anbieter, mehr zu zahlen, wenn ich dadurch meine Souveränität steigere. Das heißt, und diese Bereitschaft ist auch größer als im Bereich, dass es darum geht, ich weniger Funktionen akzeptiere. Mhm. Das heißt, wenn ich halt eine Lösung habe, die mir Souveränität bringt, bin ich bereit, dafür mehr zu zahlen. Das heißt, da merkt man auch, welchem Wert dieser Fähigkeit beigemessen wird. Aber sollte schon annähernd die gleichen Funktionen aufweisen, wie eventuell beispielsweise den Anbieter, den ich gerade nutze, der aber meine Souveränität eventuell schwächt.
Aber ist das nicht auch ein deutliches Indiz dafür, dass es ein Management-Thema ist? Wenn ich bereit bin, mehr auszugeben, wenn ich sicherstellen muss, dass ich alle Features habe, um meine Geschäftsprozesse weiterhin sicherzustellen oder halt sie womöglich auch einzuschränken. Das kann ja die IT gar nicht machen.
Genau so ist. Und das ist ein weiterer Punkt, weshalb man eigentlich sieht, dass es kein IT-Thema ist. Denn das sind einfach Sachen, auch Entscheidungen. Das heißt, wie weit bin ich auch bereit, manche Sachen zu akzeptieren? Höhere Preise oder weniger Funktionen. Betrifft ja auch die gesamte Belegschaft. Ich setze eventuell jetzt für manche Kernprozesse, Kernanwendungen, eventuell die gesamte Belegschaft betreffen, denen mute ich jetzt eventuell erstmal einen Wechsel zu, denen mute ich was zu, dass sie irgendwas verändert. Und jeder von uns weiß, man möchte am liebsten, dass es so bleibt, wie es ist. Man hat sich dran gewöhnt. Das heißt, am Ende ist das eine strategische Entscheidung, die natürlich auch von der obersten Management-Ebene getroffen werden muss. Was natürlich noch mehr unterstreicht, dass das jetzt nicht einfach nur ein IT-Thema ist, die Entscheidung zwischen Anwendung A oder Anwendung B.
Lass uns doch direkt mal über das Thema
Open-Source-Software in dem Kontext sprechen. Wird ja irgendwie als Allheilmittel oder zumindest als ein wirksames Mittel angesehen. Wir sehen es jetzt beim Internationalen Strafgerichtshof, wir sehen es im Land Schleswig-Holstein. Gibt es da Erkenntnisse zu oder wie ist so deine Einschätzung? Weil du sagst ja gerade, das betrifft dann ja auch gerade mal alle Mitarbeitenden, die einen PC haben. Ne?
Genau so ist es. Erstmal, um das aufzugreifen, ich weiß nicht, ob du das bewusst so gesagt hast oder nicht, Open Source als Allheilmittel für digitale Souveränität würde ich so nicht unterschreiben. Grundsätzlich für mich Allheilmittel ist etwas, das mache ich und dann ist alles gut. Open Source allein ist ein wichtiger Baustein. Das kommt auch genau zu dem Punkt hin, wo ich sage, das ist ein Hebel, der noch zu wenig genutzt wird. Aber am Ende bringt Open Source allein, bringt mir nicht viel. Weil dann muss ich auch gucken, okay, ich habe jetzt eventuell eine Lösung, die Open Source ist. Dann muss ich aber auch gucken, kann ich das wirklich nutzen? Das heißt, habe ich auch die Kompetenzen dafür im Haus, dass ich Open Source nutzen kann? Und so weiter. Das heißt, erstmal da ein wichtiger Punkt natürlich, ein Baustein, der ein wichtiger Baustein ist, aber halt der alleine ohne den Rest auch nichts bringt. Jetzt zu einem anderen Punkt, genau. Wir hatten Schleswig-Holstein, wir haben es mit Dänemark, die halt weggingen von, ja, bekannten, traditionierten Office-Programmen gegebenenfalls oder Anwendungen und setzen jetzt halt auf Open Source bzw. auf eine andere Lösung. Das ist erstmal etwas natürlich, was grundsätzlich verändert. Das heißt, gewisse Arbeitsabläufe, die ich halt sonst in Anwendungen immer gemacht habe, werden künftig anders sein. Darauf muss man natürlich auch die Beschäftigten dementsprechend einstellen und auch klar vermitteln, warum man das Ganze macht. Nicht um die zu ärgern, sondern halt auch vor dem Hintergrund dessen, dass man das Thema nochmal verdeutlicht. Aber, das ist der wichtige Punkt jetzt, das kann nur ein bisschen bestimmten Grad funktionieren. Und auch dann ist wirklich Open Source oder auch irgendeine alternative Anwendung eine Alternative, dass die natürlich sicherlich nicht alles genauso ist wie vorher. Aber die Veränderung oder gegebenenfalls auch die Einschränkungen beim Funktionsumfang überschaubar sind. Das heißt, wenn ich halt vorher in der Anwendung, 36 verschiedene Möglichkeiten habe, irgendwas zu machen und die neue Lösung, die Open Source ist und dementsprechend vielleicht auch Souveränität stärkt, am Ende nur 6 Möglichkeiten vielleicht am Anfang mit sich bringt, wo man sagt, okay, da wird sich vielleicht über die Zeit noch hinweg was tun. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das genau den Punkt aufgreift, da ist halt der Funktionsumfang zu sehr eingeschränkt. Das heißt, hier muss man auch wieder abwägen, wann macht es Sinn, wirklich das Ganze zu nutzen? A, mit einem ähnlichen Funktionsumfang oder B, mit einem durchaus vergleichbaren. Dass A, natürlich ich weiterhin meine Prozesse so umsetzen kann und B, auch die Beschäftigten mitgehen.
Wie stehen wir dann so im Vergleich da? Was ist so deine Einschätzung? Gibt es, also würdest du sagen, es gibt eine Peer Group, an der wir uns messen sollten in Deutschland? Oder ist das zu individuell? Weil ja, wir hatten es ja am Anfang mal gesagt, ne, man muss ja selber hinschauen. Man braucht die Fähigkeit, aber die ist genauer ausgestalten, ist ja sehr individuell.
Wenn ich jetzt im internationalen Kontext das sage, kann ich es nicht so genau sagen, weil wir A, das Ganze nur vielleicht auf Deutschland bezogen haben. Sicherlich gibt es Studien, die unter dem Label digitale Souveränität auch einen Ländervergleich machen, dabei meist nur einige Aspekte aufgreifen, sowas wie das Thema Abhängigkeiten und so weiter. Das heißt, in dieser Breite, wie wir es betrachtet haben, ist es so im internationalen Bereich noch nicht betrachtet worden. Und sonst grundsätzlich erstmal, wie eingangs gesagt, der Index zeigt durchaus schon ein gutes Level an digitaler Souveränität. Da ist aber noch einiges zu gehen. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht zurücklehnen. Am Ende, und das ist natürlich wichtig auch für jedes individuelle Unternehmen und jede öffentliche Verwaltung oder Organisation, klar, ich kann mich da ein bisschen dran orientieren, wie es so aussieht. Am Ende ist es natürlich immer eine individuelle Herausforderung, individuelle Ausgestaltung dessen, was für mich jetzt konkret wirklich den Souveränitätsgrad betrifft. Weil, wie wir es auch gesagt haben, wie sind die genauen Prozesse, wie sind die genauen Technologien und so weiter, wie sind auch die Daten, mit denen ich umgehe, auch im Zusammenhang mit anderen Partnern. Das heißt, da muss man wirklich am Ende gucken, wie bin ich selber aufgestellt und was kann ich machen mit meinen Möglichkeiten.
Wie geht es aus deiner Sicht jetzt weiter? Was sind so die nächsten Schritte?
Konkret in dem Projekt sind die nächsten Schritte so, wir haben, wie gesagt, jetzt diesen Index berechnet, wir haben damit im Zusammenhang natürlich auch den Report veröffentlicht. Das Ganze ist ja so facettenreich, dass man alles gar nicht in der eigentlich gebührenden Tiefe in einem Report betrachten kann, sodass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten insgesamt noch 3 Auskopplungen, kleine Reports betrachten. Einer beschäftigt sich nochmal mit dem Thema KI, weil wir gesagt haben, Künstliche Intelligenz ist doch im Vergleich zu den anderen Nationen schwächer aufgestellt. Wir werden uns in einem Report auch dann noch mit dem Thema Cloud auseinandersetzen, weil das doch ein wichtiges Thema ist. Und auch, wir hatten einmal Public, Private, uns auch nochmal konkret mit unterschiedlichen Branchen nochmal genauer auseinandersetzen, wie da die Unterschiede sind. So, das ist die konkrete, der konkrete Fahrplan und das, was wir jetzt als nächstes im Projekt machen. Grundsätzlich, ja, so ein Index lebt natürlich davon, dass man es eventuell auch über einen Zeitverlauf immer mal wieder betrachtet, inwieweit da natürlich eine Veränderung da sind. Aber das ist erstmal nur Zukunftsmusik. Das Konkrete ist erstmal, dass wir uns jetzt mit den Ergebnissen hier mit auseinandersetzen.
Das war die erste Ausgabe des IT-Tacheles-Podcasts zum Thema digitale Souveränität. In den nächsten Wochen werden wir uns auch hier im Podcast weiter umfassend mit dem Thema auseinandersetzen. Bitte nutzt für eure Fragen die Kommentarfunktion. Den Index zur digitalen Souveränität findet ihr als Download-Link in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.